ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Wir haben eine gute Zeit gleich in Nordirland und dort nennt man das Craic, C-R-A-I-C geschrieben, womit Spaß haben, es sich gut gehen lassen gemeint ist. Wir reisen heute nämlich inzwischen Hamburg und Haiti mit Astrid Korall nach Amar und laufen dort auf dem 143 Kilometer langen St. Patrick's Way. Zumindest ein kleines Stück. Wir lernen den irischen Nationalheiligen kennen, St. Patrick, und wir sind dabei, wenn Stepp getanzt wird, auf halben Türen. Das alles müssen wir gleich erklären und das macht heute Peter Kaiser, der war nämlich in Nordirland. Hallo Peter.
Hallo, guten Tag.
Peter, beginnen wir mal ganz von vorn mit der Anreise. Man fliegt nicht direkt nach Belfast, sondern nach Dublin?
Natürlich kann man direkt nach Belfast fliegen, aber wenn man nach Dublin fliegt, dann hat man noch etwa 1,5 Stunden Fahrzeit bis nach Armagh und man bekommt auf der Fahrt dorthin schon mal erste Impressionen von der wunderbaren nordirischen Landschaft. Den Dörfern mit den uralten Cottages zum Teil, also Hütten, sanften Hügeln und dichten Wäldern, und man fährt an Pubs vorbei, die allesamt von außen so urgemütlich und einladend wirken, dass man sich wünscht, der Bus oder das Taxi hätte plötzlich einen Platten und man müsste hier eine Weile bleiben.
Kann ich mir gut vorstellen, dass man da gerne mal kurz aussteigen möchte, wenn es dort so schön ist. Aber du bist dann nach Armagh gefahren. Bist du dorthin gefahren ganz bewusst, weil du dort wandern wolltest?
Ja, Armagh, 40 Kilometer vom Flughafen Belfast entfernt, bietet sich als perfekten Standort für die Leute an, die ganz bewusst auf den Spuren des heiligen St. Patrick, also dem St. Patrick Camino, wie der Weg auch immer wieder genannt wird, wandern wollen. Denn hier hat alles zumindest kirchlich begonnen.
Bei Nordirland denkt man ja auch immer an jahrzehntelange politische Konflikte, an Gewalt zwischen Katholiken und Protestanten, an das Karfreitagsabkommen, das ja alles während des Brexit und der Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU wieder hochgekocht ist. Haben dich diese Gedanken an Konflikte auch dort begleitet?
Naja, also diese Troubles, wie der Konflikt im Volksmund heißt, ein bisschen salopp gesagt, also die begann ja Ende der 1960er Jahre in den 6 nordöstlichen Grafschaften der Insel. Und der Konflikt bestand in der Aufteilung des protestantischen Nordirland und der weitgehend katholischen Republik Irland. Und dieser Konflikt schwelt bis heute. Man hat das so ein bisschen im Hinterkopf, aber man sieht nichts, man hört nichts und die Leute sind freundlich und offen.
Dann wollen wir jetzt mal mit dir, Peter, starten.
It's quite. Do you see the line in the three black bits?
Für viele Pilgerinnen und Pilger beginnt die erste Wanderetappe mit dem ersten Stempel im Pilgerpass in Armagh. Doch das ist leichter gesagt als getan. Stempelkissen und Stempel sind hier an einem Pfosten befestigt und man muss die erste Passseite irgendwie zwischen Kissen und Stempel klemmen und dann fest zudrücken.
Oh, it's tricky.
It is tricky. But it never used to be. I think that something has swollen in them.
Are you sure?
Yeah, that's here. It, that's it.
I hold it and you have to put it.
Armagh wurde in der Zeit, als das Christentum im 5. Jahrhundert Irland erreichte, zur ersten kirchlichen Hauptstadt des Landes. Die Stadt selbst soll der heilige Patrick im Jahr 445 gegründet haben. Heute gibt es 2 Kathedralen in Armagh, die römisch-katholische St. Patrick's Cathedral und einen Steinwurf entfernt die anglikanische Bischofskirche St. Patrick Cathedral. Armagh gilt generell als spirituelles und religiöses Zentrum Nordirlands. Donna Fox führt Pilger durch Armagh.
St. Patrick baute eine hölzerne Kirche hier. Man fand Beweise dafür bei archäologischen Grabungen. Sie fanden auch menschliche Überreste. Manche sagten, sie wären von St. Patricks Schwester.
Es gibt kaum gesicherte biografische Daten zu St. Patrick. Nach seiner eigenen Niederschrift, der berühmten Confessio, wurde Patricius, so der römische Name, um das Jahr 400 als Sohn eines römischen Offiziers geboren. Sein Vater war auch als Diakon der Kirchengemeinde in der Provinz Britannica tätig. Im Alter von 16 Jahren wurde Patrick von Sklavenjägern nach Irland gebracht, wo er Schafe hütete. In einer Vision soll ihm 6 Jahre später ein Engel die Flucht aus der Sklaverei befohlen haben. Im Jahr 432 dann gründete Patrick Klöster, Schulen und Kirchen in Irland, darunter die Kirche von Armagh. Bis zu seinem Tod am 17. März des Jahres 461 war Patrick als Missionar tätig. Leigh Vach führt Besucher durch die anglikanische Kathedrale in Armagh.
And welcome to St. Patrick's Cathedral.
Willkommen in St. Patrick's Cathedral. Wir wissen nicht, wie die erste von St. Patrick gebaute Kirche aussah, aber sie war sicherlich kleiner als dieses Gebäude. Und hier sehen Sie eines unserer Specials. Das sind Teile eines ausgegrabenen keltischen Kreuzes. Es stand etwa 100 Meter östlich von hier bis zum späten 17. Jahrhundert. Dann fiel es dem Vandalismus zum Opfer. Es ist 1100 Jahre alt und alles um das Kreuz herum zeigt Bibelszenen.
Wenig später geht es durch die alten Wälder bei Armagh. Und es erstaunt einen nicht, dass Irland generell zu mehr als 2/3 Filmkulissen für Game of Thrones lieferte. So zählen in der Grafschaft Antrim etwa die Waldallee aus verschlungenen Buchen im Film Der Königsweg zu den weltweit schönsten Alleen. Bald sind die keltischen Wehrsiedlungen bei Navan Ford erreicht. Eigentlich, sagt Rosalind Lisser, die durch die Siedlungen führt, waren die Rundhäuser hier für etwas anderes gedacht.
So the building of the temple was about the sun god.
Die errichteten Gebäude dienten dem Sonnengott. Überdacht war der Tempel als erdähnlicher Hügel, der den Sonnengott in einer breiten Öffnung einließ. Die Menschen betrachteten den Tempel als ein Tor zu einer anderen Welt. Es war für sie ein Weg zur Kontaktaufnahme mit Gott, an den sie glaubten, für alle Zeit.
Jene Kontaktaufnahme mit dem Göttlichen, sie ist uns Menschen des 21. Jahrhunderts auch heute möglich. Etwa, wenn man mit den Pilgerführerinnen Martina Purdy und Elaine Kelly, einst beide Nonnen, auf dem alten Coyle River paddelt. Martina sagt,
We are on the River Coyle, which is in Irish means narrow.
Wir sind hier auf dem River Coyle. Auf Irisch heißt er narrow, also eng. Und dieser Fluss mündet in den Strangford Loch, dem Naturhafen an der See. Und Strangford Loch ist der Ort, an dem St. Patrick in Irland von der irischen See ankam. Strangford Loch meint starker Wind, ein Ausdruck von den Wikingern. Und St. Patrick segelte auf dem Coyle River dann, um hier anzukommen.
Und so folgt man per Kanu dem Weg des Nationalheiligen. An alten Häusern geht es vorbei. Unter einer Brückenüberführung beginnt Martina dann zu singen. Bis die einstige Zisterzienserabtei Inch Abbey vor einem erscheint, also die Klosterüberreste. Die waren auch Filmsetting für Game of Thrones. Beeindruckend ist die tiefe Stille des Ortes.
Well, I think we all strive for excellence and
wir alle bemühen uns um hervorragende Qualität und die Bezeichnung UNESCO-Weltkulturerbe ist ein absolut vorzügliches Qualitätsurteil.
A badge of excellence.
Antwortet Dr. Tim Campbell, Leiter des St. Patrick Centers auf der letzten Wanderetappe in Downpatrick, auf die Frage, ob der St. Patrick's Way nicht, wie der spanische Camino, auch als Camino bezeichnet und als UNESCO-Weltkulturerbe bewertet werden könnte.
You get to see beautiful places, you get to meet interesting people.
Man sieht eine Menge wunderschöner Plätze und man trifft viele interessante Leute. Du trägst deine Spiritualität mit dir. Der Weg ist viel mehr eine innere Reise als nur eine Reise weit weg. Darum denke ich, wer hier wandert, der begibt sich auch auf eine Reise ins eigene Innere. Und das ist viel mehr, als man um sich herum dann sieht und wahrnimmt. Ich denke, es ist ein innerer Prozess, so viel wie man sagen kann. It's an internal process as much as an external one.
Im St. Patrick's Center führt eine prächtige, interaktive Ausstellung tief in das Leben des Nationalheiligen ein. Wer immer dann noch Fragen zu ihm hat, hier werden sie beantwortet. Und dann wäre da noch ein letzter Weg, nämlich zum Memorial Stone auf dem Gelände der Down Cathedral. Tief unten soll der Heilige liegen, seit mehr als 1500 Jahren.
Peter, wir haben eben schon über die schwierige jüngere Geschichte Nordirlands gesprochen. Wie war das im Alltag? Bist du offenen, interessierten Menschen begegnet oder gab es eher Misstrauen?
Ich habe nicht ein einziges Mal die Erfahrung machen müssen, unfreundlich oder abweisend behandelt zu werden. Ganz im Gegenteil. In Armagh etwa stand ich im Hotelpub und man bat mich sofort hinter den Tresen und ich wurde in das Geheimnis des Guinness-Zapfens eingewiesen. Also man muss den Schaum eine Minute und 38 Sekunden sacken lassen, dann nachzapfen und fertig ist die Zapferurkunde und, wer will, Start in ein mögliches neues Leben. Also, ich habe ansonsten wirklich viel ehrliche Herzlichkeit, Zugewandtheit und Interesse erfahren. Das hat mich sehr für das Land begeistert.
In Irland, aber auch in Nordirland wird ja auch gerne getanzt. Erzähl doch mal kurz, wie spielt das im Alltag in der Gegenwart eine Rolle?
Also sowohl in Irland als auch in Nordirland hat der Tanz eine jahrhundertealte Tradition. Es gab zum Beispiel das Highland Dancing, das von Kriegern vor der Schlacht aufgeführt wurde. Highland Dancing wird heute von Frauen noch gern getanzt. Scottish Country Dancing gibt es in Irland, aber auch Tänze wie Reels und Jigs in Nordirland mit schnellen Tempi und raschen Bewegungen und natürlich dann Munichs mit fließenden Körperbewegungen und in Nordirland Michael Flatleys River Dance aus dem Jahr 1994, eine Mischung aus traditioneller keltischer Musik und traditionellem irischem Stepptanz. Und wenn auch nicht River Dance, in den Pubs und auf den Festen, alt und jung, man tanzt in Irland wie in Nordirland viel.
Peter, du hast die Tänzerin Josephine besucht und zu ihr wollen wir mal mit dir zusammengehen.
One, two, three. Change to your left.
Es geht einen Schritt vor, zwei zurück, dann einen Schritt erneut mit dem anderen Fuß vor, wieder zurück, dann schwenkt ein Fuß kurz zur Seite, der andere folgt. Die Schrittfolge, so aufmerksam Frau und Mann auch sind, ist unerwartet schwer nachzuvollziehen. Bei Josephine, der Riverdance-Bühnentänzerin, ist alles leichtfüßig und fliehend.
Your right foot in front, ready? Six, seven, and right two, left.
Man geht davon aus, dass irischer Tanz so alt ist wie die keltische Kultur selbst. Während der Riverdance-Euphorie der 1990er Jahre wurde diese Tanzform weltweit bekannt. Dabei fällt auf, dass die Tänzerinnen und Tänzer ihre Arme steif und an ihren Körperseiten halten, so als ob sie an ihren Körpern kleben würden. Es gibt dazu Theorien, die einerseits sagen, dass es einmal eine Gruppe irischer Tänzer gab, die den Tanz vor der englischen Königin vorführten. Dabei sind die ewigen Spannungen zwischen Iren und Engländern der Hintergrund. Jedenfalls genoss Elisabeth I. die Tänze. Doch die irischen Tänzer weigerten sich aus Protest, die Arme zu heben. Sie wollten so zeigen, dass sie sich, anders als die englische Königin, eben nicht amüsierten. Wahrscheinlich aber betont die steife Armhaltung die schnellen und komplexen Fußbewegungen des Tanzes. Dazu kommen die Stepptanztöne der speziellen Tanzschuhe mit den Resonanzplatten an den Sohlen. Josephine zeigt ihre schwarzen Tanzschuhe.
Das sind die neuesten Tanzschuhe heute. Super flexibel, zum Teil mit Fiberglas. Sehr Hightech und sehr angenehm zu tragen.
Als einen der ältesten irischen Tänze gibt es noch den Tanz mit den Türen, erklärt Josephine. Aber eigentlich ist es ein Tanz auf der oberen Türhälfte der zweiteiligen irischen Cottage-Türen. Josephine hat ein Demonstrationsexemplar der zweiteiligen Tür mitgebracht und erklärt:
The houses in Ireland were taxed, and they were taxed on the number of windows.
Die irischen Häuser wurden anhand der Anzahl der Fenster versteuert. Darum bauten die Iren enge kleine Häuser mit wenigen kleinen Fenstern, sowie eine Haustür in der Mitte, die zweigeteilt war mit einer oberen und unteren Hälfte. Der obere Teil der Haustür wurde dann weit geöffnet, um das Tageslicht tief ins Haus zu lassen. So konnten die Kinder im Haus sein und die Tiere draußen. Ich meine, das ist eine schöne Geschichte, woher die halben Haustüren in Irland kommen.
Auf dem Türholz hörten sie beim Steppen die Klackgeräusche der Schuhe besser. Josephine hat die halbe Demonstrationstür zu Boden gelegt, ist darauf gestiegen und... Josephine ist in ihrem Element. Sie lacht, greift jetzt schnell zur Seite, holt einen Strohbesen hinter einem Vorhang hervor, hält ihn vor sich und erklärt:
Einer der ikonischen alten irischen Tänze ist der Brush Dance, der Besentanz. Ich denke, der Hauptgrund für den Besentanz ist,
dass die Frauen, die täglich die Häuser mit dem Strohbesen fegten, sich die Arbeit leichter machten, indem sie einfach die Besen fallen ließen und um sie herum tanzten. Die bodennahen Fußbewegungen und das rhythmische Aufstampfen der Füße um den liegenden Besenstiel herum zur Musik scheinen die Anekdote zu bestätigen. Und der Brushdance ist ein Solotanz, also nur die Tänzerin und eben der Besen.
Es gibt nichts im Brushdance, was man nicht beherrschen kann. Ich gebe mal eine kleine Kostprobe, was der Brushdance so ist, okay?
Zwischen Hamburg und Haiti ist eine Reisesendung, aber immer mit einem kulinarischen Teil. Peter, Essen und Trinken in Nordirland, in Belfast, ist das empfehlenswert? Und wenn ja, was kannst du uns empfehlen?
Also natürlich ist Belfast eine kulinarische Reise wert. Das kann man nicht anders sagen. Tatsächlich ist aber das Publeben, da muss ich drauf kommen, wirklich besonders erwähnenswert. Man findet die Pubs meist im Cathedral Quarter in Belfast, das nicht nur mit überdurchschnittlich schönen und gemütlichen Pubs glänzt, sondern mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants und zudem eine extrem kreative Straßenkunstszene und besonders sehenswerten Galerien.
Also nicht nur die irische Hauptstadt Dublin hat ein ja berühmtes, manchmal ja auch berüchtigtes Publeben, sondern auch Belfast, wenn ich dich dann richtig verstehe.
So ist es, unbedingt.
Dann wollen wir mal eine Gastrotour mit dir in Belfast machen, Peter, los geht's.
Wenn man nach Belfast kommt, dann wird man nicht enttäuscht werden, was Pubs angeht und Restaurants, die lokale Köstlichkeiten versprechen, mit einem Hang zum Modernen.
Fast schüchtern steht Casey, der Food Guide, vor der großen City Hall im Zentrum Belfasts. Casey zeigt auf den neobarocken Bau, dessen Baubeginn 1898 war, ein Jahr nachdem Queen Victoria Belfast den Stadtstatus verliehen hatte. Umgeben ist das Rathaus mit einem großen Park. Darum tost jetzt nachmittäglicher Verkehr. Casey zeigt auf die Kreuzung gegenüber.
Belfast Tours is that you get to find the hidden gems.
Wir wollen mal sehen, wo wir die verborgenen Köstlichkeiten von Belfast antreffen. Also, wir gehen in die Gegenden, wo es hochwertiger wird. Den ersten Stopp machen wir beim Feinkostladen Sowers. Sowers hat etliche Zeiten und überlebt. Der Feinkostladen wurde 1897 von zwei Brüdern gegründet, die sowohl in Belfast als in Dublin jeweils eröffneten. Das Geschäft in Dublin ist inzwischen geschlossen. Das Geschäft hier in Belfast verkauft von damals an bis in die heutigen modernen Tage lokale Produkte und gilt als himmelreich für Nahrungsmittel.
Eine Straße rechts, eine links. Dann ist man im Fountain Center und steht wenig später in der College Street und dann vor dem mit gelben, roten und schwarzen Tafeln und Schildern zugestellten breiten Schaufenstern von Sowers. Dann die Ladentür, die sich klingelnd öffnet, noch einen Schritt weiter und es ist warm. Mit diesem einen Schritt steht man inmitten des Himmelreichs an kulinarischen Delikatessen, Raritäten und Spezialitäten, etwa der mit geernteten Äpfeln, Apfelwein, Gewürzen, Zucker, Lakritz und Zitrone hergestellten schwarzen irischen Butter. Ein Besucher schwärmt.
Die Leute kommen aus aller Welt, um hier einen Besuch abzustatten. Auch nächstes Jahr kannst du die schwarze Butter hier wieder finden. Hab einen guten Tag noch.
Have a great day. Bye for now.
Bei Sowers bleibt kein Wunsch unerfüllt. Ob es bester irischer Tee ist, frisch gefangener Lachs oder Irish Brie von St. Kevin's und am Eingang steht eine Bitte, handgeschrieben auf einer Schiefertafel. Man soll bitte einen Korb ins Geschäft mitnehmen, denn man würde sowieso mehr einkaufen als gedacht. Und für den besonderen Anlass ist nicht zu vergessen der legendäre Sowers Wedding Cheese Tower mit 6 Töpfen der berühmten Sowers Chili Marmalade, einem Laib geräucherten Cheddar, einem Rad irisch Cashel Blue und. Etwas beladener als vorher geht es dann weiter. Käse, sagt Casey, spielt schon lange in Irland eine wichtige Rolle in der Ernährung. Während der 3,5 Jahrhunderte dauernden Besetzung der Insel durch die Römer wurde Käse zum bekanntesten Landesprodukt. In Irland und Schottland kam der Käseherstellung eine wichtige Rolle zu, dann verlor sie in den folgenden Jahrhunderten wieder an Bedeutung. In den 1960er Jahren, aber bis heute, hat die Käseherstellung auf der grünen Insel einen mächtigen Aufschwung erfahren.
Mike's Fancy Cheese is tucked away down the back streets of Belfast, down behind Central Library.
Mike's Fancy Cheese ist die erste Adresse in Gesamt-Belfast für Käse. Sein Geschäft ist hinter der Zentralbücherei. Mike arbeitete in einem Delikatessengeschäft, als er Student war. Und er beschloss in dieser Zeit, seinen eigenen irischen Käse zu kreieren. Und er startete sein eigenes Geschäft und produzierte seinen handgemachten nordirischen Käse. Hier haben wir Youngbuck Cheese, Mikes eigenen Käse. Und dann haben wir Ballylisk, einen lokalen Brie. Und dann haben wir Kolegi von Spini, das sieht aus wie irische Wurst. Lasst es uns probieren.
Accolades that he's achieved so far, and he's still only a Youngbuck. Let's have a taste, come on.
Plötzlich öffnet sich die Tür und Mike selbst kommt unerwartet herein. Er lächelt die genüsslich kauenden Menschen an. Es ist schwieriger geworden, sagt er, in diesen Zeiten der Klimakrise noch guten Käse zu machen.
Die Bauern hier haben mehr nasse Sommer und auch die See verändert sich. Und ja, alles ist irgendwie nass.
Immer weiter geht es auf der Foodtour mit Casey. Im Morningstar etwa werden keine News zu einer Zeitung verarbeitet, sondern hier ist das älteste und beste Steakhouse Belfasts. Seit 1810 wird hier in viktorianischem Ambiente ein hervorragendes Steak vom Royal Ulster Beef serviert, aber auch wunderbare Meeresfrüchte. Wieder geht es weiter, dieses Mal zum Nachtisch nach allem, es muss etwas Süßes sein. Casey lächelt, dreht sich nach rechts um, geht ein paar Stufen herunter und plötzlich stehen wir in Cocotyr, einem der besten Chocolatier-Cafés Irlands. Bekannt ist das Café und Geschäft für seine Marshmallows mit sizilianischem Cannoli. Martin, der Inhaber, sagt:
Our marshmallows are made with sugar, honey.
Unsere Marshmallows werden mit Zucker gemacht, Honig, Gelatine und Wasser. Wir sind hier im Herzen der City und die Leute kommen hierher, um einen Moment Ruhe zu haben, etwas Entspannung. Sie trinken einen Kaffee oder eine heiße Schokolade, bevor sie zum Lärm und der Hektik zurückkehren.
Serviert werden auch heiße Pralinen, die einen in Erstaunen versetzen. Wichtig ist den Kaffeebetreibern, dass die Schokolade fair und nachhaltig hergestellt wird. Darauf wird streng geachtet. Die heiße Schokolade wird aus 85% purer, dunkler Schokolade hergestellt. Dazu gibt es Gebäck auf Schokoladenbasis. Viele meinen, die paar Stufen in der Chichester Street in Sichtnähe des Rathauses herunterzugehen, sei zugleich ein Aufstieg in den Schokoladenhimmel. Satt, müde und etwas fußlahm nach der Foodtour durch Belfast, dann kommt plötzlich wieder die Erinnerung hoch an den St. Patrick's Pilgrim Way. Und inmitten des Autolärms, der Menschenstimmen um einen herum, sehnt man sich zurück nach dem Gesang von Martina, der einstigen Nonne.
Oh, must thy poor children be so
und der Stille von Inch Abbey, der alten Zisterzienserabtei. Und vielleicht lächelt man dann und denkt, ich hatte Crack hier in Nordirland. Eine gute Zeit.
Peter, eine Reise durch Nordirland, eine Wanderung auf dem St. Patrick's Way, ist damit der Urlaub ja quasi gefüllt oder empfiehlst du, Irland und Nordirland zu verbinden?
Ja, also wenn man noch Zeit hat und natürlich nicht allzu erledigt ist, dann kann man in fast 2 Stunden nur von Nordirland nach Irland fahren. Und dann kann man die Klippen von Moher erleben, ein grandioses Naturschauspiel, oder die Panoramaküstenstraße Ring of Kerry im irischen Südwesten, die durch ländliche Küstenorte mit alten Schlössern, Burgen und Herrenhäusern führt und an sanften Klippen vorbei, atemberaubenden Klippen. 179 Kilometer lang ist das alles. Und natürlich muss man den Skellig Michael besuchen, ein verlassenes Kloster aus dem 7. Jahrhundert. Also man braucht ungefähr 20 Tage für so eine Autoreise durch Irland und Nordirland. Und darin sind dann wirklich die höchsten Meeresklippen Europas zu bestaunen. Die Landschaften der Grafschaft Mayo, die Basaltsäulen des Giant Causeway und. Und man übernachtet in urigen Lodges oder etwa in einem Schloss aus dem 19. Jahrhundert in Berliner und pittoresken Felsenbogen und zuletzt auf dem Rückweg dann vielleicht auch im alten Schulhaus von St. Stephen's aus dem Jahr 1861 in Dublin. Und das ist nur eine Auswahl gewesen.
Ja, das macht richtig Lust, Peter, sich jetzt eine Reise zu buchen. Was empfiehlst du denn? Was ist denn die beste Reisezeit im Sommer, wenn man vielleicht nicht so viel Regen abbekommt?
Ja, ich würde im Sommer fahren, nicht vielleicht unbedingt im Hochsommer, aber so Sommeranfang, also Mai, Mitte Mai, Anfang Juni, so in dem Dreh.
Ja, dann vielen Dank, Peter, dass du uns Nordirland und auch ein bisschen Irland näher gebracht hast. Und Dank auch an das zwischen Hamburg und Haiti-Team, heute Karin Huxdorf und Christian Beseke. Mein Name ist Astrid Korall und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Musik